Zugchef Prämchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Hertha-Podcast.
Nächster Halt, Berlin Olympiastadion.
Spuren synchronisieren müssen wir nicht. Aufnahmelichter ist alles an. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich, also es wäre jetzt soweit, wir könnten loslegen. Wollen wir es tun? Sanduhr oder Handy?
Ist mir wurscht.
Ich will das mit dem Timer mal ausprobieren. Ich weiß allerdings immer nicht, wenn man das dann loslegt, ob dann immer das Licht vom Handy ausgeht. Und wenn man es dann nicht mehr sieht, komm, wir machen mal beides.
Dann müsste es eigentlich übersteuern.
Dass die Software dann dem Handy sagt, du, ich laufe noch, bleib mal schön an. Okay, wobei, keine Angst, wir gucken die ganze Zeit da nicht hin. Also, ja, ich habe immer überlegt, also deswegen habe ich ja früher mal die Sanduhr eingeführt, um irgendwas Unaufdringliches da zu haben. Und so ein Timer ist vielleicht auch, aber
wenn man die ganze Zeit da hinguckt und Sandkörner zählt, ist das jetzt, kann es auch ablenken.
Aber gut. Fang an.
Nee, doch nicht. Lass uns über Fußball reden.
Ja, dann sind wir schon mitten in der Folge. Martin, ich grüße dich.
Hi, Andreas.
Toll, dass es geklappt hat. Danke. Ich hatte heute ein bisschen rumgefragt, ein paar Absagen bekommen. Du hast zugesagt und du hast mehr als Glück gebracht.
Ja.
Mitglied seit wie vielen Tagen?
Knappe 2 Wochen, ja. Ja, 2 Wochen.
2 Wochen?
Ungefähr, ja.
Okay. Warte mal, ich glaube, wir müssen dich, du kannst, glaube ich, das Mikro noch ein bisschen höher nehmen.
Echt?
Ja, ich glaube, ja.
So?
Ja,
ist besser so?
Ja, jetzt wirst du lauter, sonst wirst du zu leise.
Alles klar.
Okay. Mitglied seit?
Na, ich hatte ja den Antrag abgeschickt, am Tag nach Bobic geht. Und wie man sieht, habe ich meinem Verein Glück gebracht.
Kids sind auch jetzt Mitglieder.
Ja, genau. Das ist, ich habe sie gefragt, wollt ihr? Ja. Okay, alles gut.
Okay.
Gab auch ein schönes Paket von Hertha, eine schöne Box mit ein paar coolen Sachen drin, T-Shirts für die Kinder, ein paar Aufkleber. War richtig schön gemacht, also das freut mich.
Ich habe dich ja vorhin schon vorgewarnt. Ich will mich wieder so ein bisschen mehr dem Thema Exil-Herthaner nähern. Also ich mache ja irgendwo direkt und indirekt immer. Aber ich glaube, in der nächsten Folge werden wir nochmal konkreter darüber sprechen, was sich eigentlich jetzt auch unter Bernstein oder überhaupt in letzter Zeit für die Exil-Herthaner verbessert und verändert hat. Du bist ein bisschen vorgewarnt, was mir so durch den Kopf geht, aber leg mal los. Was ist denn dir eingefallen zu dem Thema so ganz spontan? Also du bist unvorbereitet, mehr oder weniger.
Ja, also grundsätzlich spüre ich in Berlin um Hertha herum ein sehr starkes Zusammenrücken. Das sieht man ja auch, was man so mitbekommt am Stadion, was passiert, die Sachen, die da gemacht werden. Und da fallen wahrscheinlich, das ist ein bisschen die Intention von dir auch, glaube ich, von der Frage, fallen wir Exil-Herthaner vielleicht gefühlt so ein bisschen gerade hinten runter. Was auf der einen Seite vielleicht nicht schön ist, auf der anderen Seite kann ich es aber auch verstehen, dass der Verein bei dem Versuch jetzt wirklich die Hertha-DNA, ich habe es jetzt nochmal gesagt, umzusetzen, wirklich ein bisschen erstmal auf das setzt, was im direkten Umfeld passiert. Und deshalb fühlt sich das für uns vielleicht gerade so an, wenn man jetzt auch denkt an die Gesprächsrunde da am Freitag, wo wir jetzt nicht teilnehmen konnten, also wenn ich in Berlin war.
Hertha halt im Pech. Austausch heißt das.
Hertha im Austausch, genau. Ja, das kann ich schon verstehen, dass sich das so anfühlt, aber momentan würde ich es noch nicht kritisieren wollen.
Ja, bei mir kippt gerade der Schalter.
Okay.
Und deswegen geht mir auch dieses Thema so durch den Kopf. Ich hatte ja vorhin dir schon im Vorgespräch erzählt, ich habe immer noch so dieses Bild im Kopf an einem Ladengeschäft, wenn du draußen die Aufkleber hast mit dem Hund, wir müssen leider draußen bleiben. Und genau dieses Gefühl habe ich bei uns, oder es geht ja nicht nur um Exil-Herthaner, es geht ja bei allem, die immobil sind. Also die wirklich woanders wohnen, die vielleicht weiter weg wohnen oder bei denen es auch vielleicht schlicht und einfach ein finanzielles Problem ist. Du musst ja eine Möglichkeit haben, mal nach Berlin zu fahren. Du hast Reisekosten. Es gibt auch Leute, ich meine, wenn du in Berlin mit einem Gips zu Hause liegst, kannst du auch nicht zu einer Mitgliederversammlung zum Beispiel und bist auch immobil. Das habe ich in letzter Zeit jetzt so ein bisschen angefangen, aus diesem Exil-Herthaner-Begriff eigentlich so mehr über Immobilität zu reden, weil jemand, der in Australien ist, der ist ein bisschen immobiler, der wird nicht deswegen nach Berlin kommen. Jemand, der kein Geld hat, der will das auch nicht unbedingt an die große Glocke haben. Du willst dich nicht irgendwo hinstellen und sagen, ich bin arm, ich kann mir das nicht leisten, ich bin schon froh, wenn ich zu den Spielen komme. Und deswegen, ich denke da halt immer, die Solidargemeinschaft Hertha, die sollte vielleicht auch ein bisschen mehr unter Mitgliedern gucken, dass wir Exilhartaner, alle, die eben nicht ständig nach Berlin kommen können, doch ein bisschen mehr abholt. Und mein Gedanke war halt, was hat sich denn getan in letzter Zeit? Und eigentlich, mein Ergebnis war nichts.
Ja, aber wie gesagt, du hast eine Erwartungshaltung, die ist, glaube ich, zu Recht, ne? Zu Recht muss ich dazu sagen, bin ja selber Exilhartaner hier in Frankfurt. Die Erwartungshaltung ist relativ hoch. Und insofern kann ich verstehen, dass du sagst, nee, Mensch, ich habe da eher einen schleichenden Abstieg vernommen. Jetzt bitte Abstieg bezogen auf das Thema Exilhartaner.
Keiner anders verstanden.
Keiner anders verstanden, hoffentlich. Ich sehe es jetzt einfach gerade ein bisschen anders, weil ich kann durchaus nachvollziehen aus Sicht des Vereins, dass man sich auf die Leute, also bei dem Thema, wir rücken jetzt wieder näher zusammen, die Hertha-Familie, die Hertha-DNA, dass man sich erstmal auf das konzentriert, was am naheliegendsten ist. Und das sind halt die Leute, die in Berlin vor Ort sind. Ich glaube nicht, dass man uns vergessen wird, unsere Exilhartaner.
Also, sprich, du bist nicht so negativ wie ich, weil du sagst, ich sehe es zwar auch, aber dir reicht es später.
Ja.
Okay, bin ich mal gespannt. Vor allem dann nochmal in 2 Wochen. Grüße gehen nach Zeven an den Andreas. Der nächste Termin steht schon fest. Jetzt muss ich direkt mal gucken. Das lass mich mal schauen. Am 25. ist die nächste Folge. Da rede ich dann mit dem Andreas in Zeven. Da werden wir das bestimmt auch nochmal besprechen. Mal schauen. Ich freue mich schon mal drauf. Er sei gegrüßt. Ich weiß, er hört ja oft. Und den Gruß wollte ich nochmal kurz loswerden. Lass uns ansonsten einsteigen. Nicht in das Spiel heute, sondern in das, was wir verpasst haben. Frankfurt gegen Hertha. Recht deutliche Niederlage. Wir haben ja gesagt, wir wollen es erwähnen, wir wollen nicht groß drüber sprechen.
Ich würde es auch abhaken, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Spiel ist totanalysiert. Und man hat ja durchaus gesehen, ne, die zweite Halbzeit war ja sozusagen, in der Firma würde man sagen, im modernen Sprich, ein Kickoff für eine andere Zeit. Systemumstellung, es hat plötzlich besser funktioniert, es war Stabilität da. Haken dran.
Ich glaub, die Hoffnung von den meisten war ja eigentlich, mit Gankam und Shigeaki vielleicht mal anfangen. Auch mit Mittelstädt ging es ja zumindest in Frankfurt besser. War eine verdiente Niederlage in Frankfurt, muss man trotz leider allem auch sagen, mal wieder. Ich fand es sehr frustrierend, weil wir schon wieder über Standards auch mal wieder, also wir sind einfach anfällig, muss man sagen. Einfache Gegentore. Und ich hatte ein flaues Gefühl im Magen heute vor dem Spiel.
Ich auch.
Und hatte vor allem gehofft, dass die Aufstellung jetzt wirklich eine andere ist. Aber ich glaube, das werden ganz viele gedacht haben. Ich lese sie mal vor. Christensen im Tor, Uremovic, Kempf und Dardai in der Dreierkette. Also wir haben tatsächlich auf 3-5-2 umgestellt, was sich, glaube ich, ganz viele gewünscht haben. Dann Richter, Toussaint, Cigerci, ich glaube, das erste Mal in der Startelf, Serdar, Platte und vorne 2 Spitzen, Niederlechner und Ngankam. Bank lese ich jetzt nicht vor, würde ich sagen. Damit gingen, das kann man ja noch sagen, Boetius, Kenny und Luke Bakio raus. Bei Luke Bakio war ich mir nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich seine Leistung dieses Jahr doch nicht so dolle. Ne?
Ich glaube, das war noch so ein bisschen, um ihn heiß zu machen, wenn er in der Halbzeit draußen sitzen muss, dass er dann reinkommt und wirklich wieder das abruft, was er eigentlich kann und auch in der Hinrunde ja gezeigt hat. Die beiden anderen, also ich werde kein Kenny-Freund mehr, glaube ich. Ich war froh, dass er nicht gespielt hat, sage ich ganz offen. Und Boetius war ja zuletzt auch ein echter Unsicherheitsfaktor für die ganze Mannschaft, fand ich. Und deshalb war ich mit der Aufstellung sehr zufrieden. Das klingt so total negativ, ne? Wir sitzen hier.
Ja, wir haben 4-1
gewonnen. Wir haben 4-1 gewonnen. Das ist alle so, beide so am Analysieren. Naja, ey, Alter,
naja, 4-1. Aber man muss ja sagen, das Jahr war einfach nicht dolle. Und wenn du jetzt Angst hast, noch weiter das abzusteigen, weiter zu verlieren oder irgendwann komplett den Anschluss zu verlieren, die Gefahr war ja gegeben, dann bist du natürlich nicht euphorisiert und gehst wahrscheinlich dieses Gedeckte, das nehmen wir wahrscheinlich jetzt gerade noch mit rein. Nee, aber du hast recht. Es ist nicht passiert. Es war zum Glück ein Sieg gegen Gladbach. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass 4-1 wahrscheinlich doch ein bisschen schmeichelhaft, also so dolle waren sie eigentlich nicht. Zum Schluss war dann halt Gladbach offen. Ich kann einmal die Tore vorlesen. Elvedi war in der 17. Minute, Ngankam in der 30. Martin Dardai 52. Und ich hoffe, ich verrate nicht zu viel. Du hast die letzten Minuten neben mir gestanden. Ich hatte es nicht mehr auf dem Stuhl gehalten. Ich glaube, wir hatten beide Schiss, dass die noch irgendwie einen Anschlusstreffer oder so machen. Und echt große Erleichterung über den Ngankam und Luke Bakio dann. Das eine Tor, das hatte ich nicht gesehen, das von Luke Bakios abgepfiffen worden. Ne? Das war Luke Bakio?
Das war Luke Bakio, genau.
Ich habe es nur gehört.
Ja genau, der war durch, war aber abseits. Also Meter vielleicht oder halber Meter abseits. Er hat erst dann noch an Pfosten geschossen und den Nachschuss hätte er dann reingemacht, aber da wurde abgepfiffen.
Mhm. Ja. Wollen wir in die erste Halbzeit springen?
Sollten wir, ja.
Ja, ich fand die, was hatten wir so schön gesagt, auch während des Spiels, wir haben es ja zusammen geguckt, das ist ja auch schon, sollten wir vielleicht öfter mal machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Wenn du zu Hause frei kriegst sozusagen. Ich weiß nicht, naja gut, mit Frau und Kind, die wollen dich ja auch zu Hause haben am Wochenende. Ich kann es ja verstehen.
Sagen wir so, solange sie mich noch haben wollen, bin ich ja eigentlich auch zufrieden.
Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Vor allem, jetzt sind sie ja auch Mitglied. Du bist ja auch Hertha-Vorbild sozusagen. Oh. Ich finde das cool, dass die beiden Söhne auch noch mit dabei sind.
Ja. Ist hier in Frankfurt gar nicht so einfach, aber wir haben da immer noch das Interesse und das ist gut so.
Ja, also ich sehe es bei vielen vom Hertha-Stammtisch in Frankfurt, dass dann eben die nächste Generation auch natürlich manchmal dann an die Eintracht in Anführungsstrichen verloren ist. Hm. Wobei die Eltern sind meistens halt so kulant und sagen, okay, die wachsen hier auf, die sind hier in der Stadt. Hier dann selbst als Papa dann noch härter zu verkaufen, es ist halt auch nicht einfach. Und in den letzten 4 Jahren auch nicht unbedingt. Haben die nie gemoppert, mal die Bienen? Kinder mögen doch eigentlich Niederlagen nicht.
Die sind interessanterweise der
Siege wichtiger.
Ja, also gerade mein Großer sagt immer, Papa, ich darf meckern beim Fußball, ich darf mich aufregen und ich darf auch weiterhin zu Hertha halten, weil gefühlt bin ich ja ein Berliner. Das gehört dazu, dass man halt nicht so erfolgreich ist. Also ich fand das irgendwie so ein bisschen deprimierend fast schon, als er das gesagt hat. Aber klar, er hatte die Zeit von Hertha nur bewusst erlebt, in der es eigentlich abwärts ging. Aber er hat gesagt, nee, man muss zu so einem Verein auch stehen, auch wenn es mal nicht so läuft.
Ich
finde das super charakterbildend. Also ich finde das
echt in Ordnung. Ich finde das erstaunlich. Wie alt ist der?
15.
Ja, okay, ganz so klein ist er nicht. Der ist auch schon 15.
Der ist auch schon 15, ja.
Okay. Mhm. Erste Viertelstunde ist nichts passiert.
Ja, war so ein Abtasten.
Langweilig, keine großen Chancen. Und dann, ja, 1-0 durch Elvedi nach einem Eckball. Gott, ich kann gar nicht beschreiben, also die Stimmung im Stadion wird schon scheiße gewesen sein, bei uns im Zimmer war es auch. Ja. Schon wieder ein Standard und ich weiß nicht mehr, was ich mit Hertha da machen soll. Ich habe schon die schlimmsten Befürchtungen gehabt, wir beide, glaube ich.
Wir hatten beide die schlimmsten Befürchtungen, wir hatten uns gerade noch darüber unterhalten, dass das jetzt mit der Fünferkette, dass das alles ganz gut ist und aus dem Spiel raus hat das auch gut funktioniert. Aber im Standard hilft dir das nicht, ne? Im Standard kommt es darauf an, dass jeder individuell gut verteidigt, gut steht und weiß nicht, ich glaube, der Serdar ist irgendwie der zu Boden gegangen oder so. Ohne, was war da, ne? Irgendwie
bei also, die hatten zwar ein paar Zeitlupen gebracht, aber ich habe nicht richtig verstanden, warum. Ich glaube auch nicht, dass es ein Foul war, ob er den auf den Fuß getreten ist, ob er den zur Seite runtergedrückt hat. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, war das Urimovic, der noch versucht, dann auch noch ranzukommen, aber ging vorbei. Warum der da in die Knie gegangen ist, sozusagen, ich habe es nicht verstanden. Aber ja. Wird den Gladbachern egal gewesen sein. Für mich war es in dem Moment wie dieses Tor aus dem Nichts.
Ja.
Erste Chance, erstes Tor.
Ja. Und da war tatsächlich ja, ne, und bei uns auch im Zimmer, ne, boah, so wie immer, wieder so ein Spiel. Und umso schöner war, dass es ja dann anders ausgegangen ist, heute endlich mal. Aber war schon frustrierend in dem Moment. Und ich weiß auch nicht, wie der Trainer, da musst du echt dran arbeiten, ne? Da musst du selbst auf dem Niveau wahrscheinlich Individualcoaching machen mit jedem Spieler. Dass dieses Abwehrverhalten da besser wird, weil es ist ja irgendwie langsam.
Ich kann es ja nicht, ich bin da inzwischen echt hilflos. Es war übrigens nicht die erste Chance. In der 8. gab es nämlich noch einen Eckball, wieder ein Standard und auch ein ganz guter Kopfball, aber ging zum Glück nicht rein. Aber ja, ich bin da ein bisschen ratlos, was man da bei Hertha noch machen kann. Man könnte jetzt sagen, genauso reagieren wie heute letztendlich. Das war ja zum Teil, wenn wir einmal 1-0 hinten waren, dann konntest du eigentlich das Spiel vergessen, dann war es durch.
Ja. Und das war heute zum Glück ganz anders.
Ja, auch nach dem Tor, es gab ja, glaube ich, eine Minute später nochmal eine Riesenchance für die Gladbacher, war dann aber abseits. Da ist, glaube ich, Christensen auch noch rausgegangen vorbeigezogen. Also da hatten wir Glück, wo ich schon dachte, ach du Scheiße, wenn die jetzt noch das 2-0 machen, dann kriegt Hertha hier vielleicht noch eine Packung. Danach war Gladbach präsenter. Wieso? Ich weiß nicht, ob man kann es das. Wie soll man es beschreiben?
Ja, sie haben das Spiel, so sagen wir mal, kontrolliert.
Selbstbewusst,
aber waren jetzt nicht überragend. Sie haben auch hinterher, wir haben ganz kurz noch reingeguckt in die Interviews. Sie waren dann auch selber so ein bisschen ratlos über sich selbst, warum sie dann eigentlich aufgehört haben, so weiterzuspielen, wie sie es vorher gemacht hatten. Weil wir waren ja durchaus angenockt in dem Moment. Und das hat man hinterher gemerkt, also sie waren sie auch ein bisschen ratlos. Und da war ich halt ganz froh, dass wir dann an tatsächlich mal es geschafft haben, nach langer, langer Zeit mal aufs Gas zu treten in so einem Spiel.
Also ich eigentlich, das ist mir bei Gladbach aufgefallen, fast das ganze Spiel, wir hatten ja beim Spiel schon drüber geredet, ich wiederhole es jetzt für die anderen nochmal, die haben in der ersten Halbzeit dachte ich, das ist Souveränität, wie die Gladbacher spielen, weil die immer so in ihrem Tempo durchgegangen sind und fast bis zum Schluss der Partie, da gab es zwar nochmal so ein bisschen Druck am Ende der zweiten Halbzeit, aber es war immer so, ja, so runtergespielt, das ganze Spiel. Und im Nachhinein, muss ich sagen, lebhafter, oh Gott, jetzt, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber mehr den Sieg gewollt hat Hertha nachher. Ja.
Es war definitiv zu sehen, ich habe irgendwann zwischendurch gesagt, die können auch gar nicht anders, ne? Also die Gladbacher. Mhm. Die waren halt einfach, die waren heute, haben die genau so gespielt und sie konnten am Ende, das muss man, glaube ich, festhalten, auf das, was Hertha dann an Druck gemacht hat und auf diese Giftigkeit in diesen Zweikämpfen, konnten sie gar nicht reagieren. Die haben einfach genauso weitergespielt. Und damit haben sie es aus der Hand gegeben.
Du weißt, ich verzweifle dann auch immer an Hertha, weil ich denke, ich freue mich über den Verein, ich freue mich darüber, dass sie endlich mal so sich so präsentiert haben, wie man es erwartet, dass sie wenigstens gegenhalten. Das, wo man ja sagt, naja, das erwarte ich eigentlich immer in jedem Spiel und denke dann immer wieder, warum nicht immer so?
Ist jetzt aber...
Warum nicht gegen Bochum so? Die waren nicht besser.
Bochum war definitiv nicht besser. Oh, jetzt kann man wieder ganz tief wahrscheinlich in die Floskelkiste greifen. Aber das ist, glaube ich, wirklich dieses, wenn du dieses Momentum nicht hast und erstmal in so einer Abwärtsspirale bist, dann klappen halt die einfachen Sachen nicht. Wir brauchen doch ein Phrasenschwein. Aber
das wäre schon voll bis oben.
Wahrscheinlich ist es wirklich so. Irgendwann hast du halt einfach so einen Punkt, da geht halt alles schief. So. Mhm. Und das war jetzt in den letzten Spielen halt einfach der Fall. Und das ist heute zum Glück gekippt. Ich glaube, da hilft doch nicht drüber zu hadern. Was zwischendurch habe ich zu dir gesagt, aber ich will jetzt keinen mal hören, der noch behauptet, der Schwarz würde die Mannschaft nicht erreichen. Ne? Weil wenn eine Mannschaft so reagiert, dann erreicht der Trainer sie auch noch.
Ja, wobei immer, wenn du jemanden aus dem Team hörst, habe ich auch den Eindruck, dass so wie sie über Schwarz reden, das klingt schon sehr glaubhaft, dass die schon sehr gut mit dem zurechtkommen.
Ja.
Also das kann ja auch sehr schnell ins Floskelhafte gehen. Bisher habe ich noch kein Interview gehört, wo ich den Eindruck hatte, ach naja, der weiß aber auch nicht, was er sagen soll. Mhm. Wir hatten in der letzten Folge uns sehr über Hertha DNA und den Berliner Weg unterhalten. Mhm. Und ich war ja da sehr skeptisch, weil ich halt auch die Gefahr sehe oder Angst davor habe, nur eine Hertha-Geschichte reicht halt nicht. Du musst ein bisschen mehr dahinter haben. Mhm. Leistung zählt nach wie vor und wenn du gut deine Arbeit machst, wenn du ein guter Spieler bist, dann ist es mir egal, ob du Hertha DNA hast oder nicht. Hauptsache, du setzt dich ein und spielst gut. Man könnte sagen, dass heute ganz viel Hertha DNA viel zu tun hatte mit diesem Sieg.
Ja.
Ein Gun kam. Das Tor, 30. Minute, der Ausgleich. Oh, jetzt kommt noch eine Phrase. Ein wichtiges Tor. Also es gab jetzt auch keine unwichtigen, aber ja. Hertha kam halt dadurch wieder zurück. Die kamen wieder zurück ins Spiel. Ich hatte den Eindruck, dass so wir in der ersten Halbzeit drei Drittel hatten. Das erste Drittel abtasten, das zweite Drittel das Tor der Gladbacher und im weitesten Sinne eine
Spielkontrolle.
Dominante Art der Gladbacher Spielkontrolle. Und danach der 30. das letzte Drittel in der ersten Halbzeit, wo eigentlich Hertha mit dem Tor wieder Kraft bekam, für mich auch schon am 2-1 irgendwie gefühlt dran war. Und in Ganka macht das einfach auch stark.
Ja, richtig, richtig, richtig gut gemacht. Also den trifft übrigens nicht jeder, ne? Muss man ganz klar sagen.
Und naja gut, er war recht frei, aber also das Scherhand-Tor, das fand ich nachher besonders.
Ach stimmt, jetzt habe ich verwechselt. Ja, genau.
Das war ja Richter und Cigerci mit der Hacke.
Genau.
Richter geht weiter und hat dann eigentlich einen super Pass gemacht auf einen Gun kam, der hat es dann leicht, weil der hat fast ins freie Tor gemacht.
Ja, aber hat da so viele Tore gemacht in einem Spiel, kann man es schon mal verwechseln.
Ja, das bist du auch nicht gewohnt. Das ist mein Memory-Stick nicht trainiert für harter Tore. Nach. Da ist war zu wenig, was ich ablegen brauchte.
Ja.
Überhaupt in Gun kam. Hat ein gutes Spiel gemacht. Er ist ja nachher auch recht, weiß ich nicht, früh ausgewechselt worden, so nach irgendwann Mitte, Ende der zweiten Halbzeit.
Ja.
Und hatte noch eine schöne Chance, ich weiß jetzt, Ich lese es gerade durch. Ich glaube, der hatte sich irgendwann mal so auf rechts durchgesetzt und wollte dann schießen, kam auch in eine Ecke draus, aber er war einfach dynamisch. Also völlig angstfrei, fand ich. Mhm. Es gab ja manchmal Spiele, wo du den bei Hertha hattest, die sind so verunsichert von dem oder so ständig erfolglos, da merkst du richtig in der Psyche, dass die wie belastet sind. Und bei dem war das nicht so. Mhm. Also hat mir gut gefallen. Ja. Und ich bin froh, dass er ihn vor allem auch gebracht hat.
Ja, definitiv. Also er war eine Bereicherung.
Es schrien ja alle nach einem Gankam eigentlich.
Gut, das sowieso. Also für die Volksseele war das gut. Aber er hat auch wirklich, war ein Aktivposten. Er hat sehr selbstbewusst gespielt und hat durchaus vorne im Angriff wirklich dazu beigetragen, dass da auch ein paar gute Situationen rauskamen. Mhm. Und manchmal hast du auch so Stürmer, die rennen rum und du denkst dich, was machen die auf dem Platz? Und das war bei ihm wirklich nicht der Fall. Er war einfach präsent und er hatte diverse Szenen, an die man sich jetzt im Nachhinein erinnern kann.
Es gab kurz vor der Halbzeitpause noch eine Chance von dem Niederlechner. Der, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ball kam, so recht scharf rein. Der musste sich, das war, ich weiß nicht, ob das in den Rücken ging. Er hatte noch irgendwie versucht, durch eine Drehung einen Flugkopfball zu machen. Das ging dann knapp am Tor. Das war eigentlich eine super Chance. Ja. Aber für Niederlechner extrem schwer zu nehmen. Wie hat der dir gefallen in dem Spiel?
Er hat mir sehr gut gefallen, weil er auch wirklich geackert hat. Und war auch präsent, hat sich jetzt nicht bloß darauf verlassen, dass er irgendwie mit Flanken gefüttert wird, was ja irgendwie der Plan heute war, auch durch die Aufstellung, sondern hat sich selber so seine Chancen damit erarbeitet. Also hat mir richtig gut gefallen. Dem halt jetzt wieder fürs Phrasenschwein, der braucht halt einfach mal ein Tor bei uns, ne? Klar, ist für einen Stürmer halt auch wichtig. Aber, und ich glaube, dann spielt er auch noch besser. Aber er hat mir gut gefallen.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob Niederlechner und Gankam ganz gut zueinander passen. Mhm. Niederlechner ist unheimlich viel gerannt. Wir hatten, glaube ich, in der Halbzeit mal geguckt, wie die Laufwege waren. Und Niederlechner gehörte wohl mit zu den Topspielern bei Hertha BSC. Ja. Und das finde ich für einen Stürmer extrem selten. Das ist echt bemerkenswert. Er hatte in der zweiten Halbzeit nochmal so einen richtig schönen Ball über den Flügel, wo er so einen Flankenball noch richtig gut reinbekommen hat. Fand ich für einen Stürmer eigentlich sehr geil. Nicht als Selke-Bashing gemeint, aber habe ich das in der Form so oft von Selke auch noch nicht gesehen.
Nein. Also er ist aus meiner Sicht, gegenüber, gerade wenn man mit Selke vergleicht, wirklich deutlich flexibler oder variabler in seinem Laufwegen, in allem, was er tut, einfach viel präsenter. Also er vermittelt den Eindruck, wie ich schon sagte, nicht nur zu warten, dass er irgendwie angespielt wird, sondern er arbeitet wirklich an der Erarbeitung der Chancen wirklich mit. Und das erwarte ich eigentlich von einem modernen Stürmer auch. Und das macht er, finde ich, ziemlich gut. Also, so zumindest habe ich es heute wahrgenommen.
Komischerweise hat er mir so als Störer vorne, als jemand, der permanent immer gestört hat, der war die erste Abwehrkette da vorne. Das hat mir gut gefallen. Ja. Ich meine, er hat jetzt kein großartiges Spiel gemacht.
Nee.
Aber er fleißig ist vielleicht der beste Begriff zu sagen.
Ja. Da kommen übrigens dadurch, dass er auch wirklich so vorne immer gleich draufgegangen ist, kommen auch diese Laufwege zustande. Er ist ja dann wirklich viel mitgelaufen. Also hat echt die weiten Wege gemacht und es ist bewundernswert.
Du hast gesehen, es ist das Handy doch ausgegangen, ne?
Ja, die Zeit.
Macht ja nichts. Es ist nicht weiter so schlimm. Ich glaube, es kann sein, dass wir heute recht schnell durch sind, weil ich habe gar nicht mehr so viele Punkte. Aber
ich habe noch.
Ich will jetzt auch nicht nochmal. Du hast ja, am Anfang waren wir so negativ, ne? So bedrückt. Ich glaube, das ist noch die Stimmung von den Spielen vorher. Oder von dem ganzen Jahr.
Ja. Wobei bei mir war wirklich, überwiegt echt die Freude, gebe ich zu. War einfach so eine Erleichterung, dass man so ein Spiel mal gewinnt. Du hast vorhin übrigens gesagt, 4-1, ja, vielleicht ein bisschen hoch, nörgel, ne? Du bist ja auch geborener Berliner, ich bin ja geborener Brandenburger, ich nörgel ja nicht so viel. Ganz ehrlich, die letzten Spiele gegen uns gingen ja auch immer alle so aus, wo hinten dann noch zwei Tore fielen oder so, weil dann einfach die Luft raus ist.
Also
diesmal haben wir halt so ein Spiel auch gemacht und haben es mal gewonnen. Ich finde es eigentlich völlig okay.
Ja, weil ich weiß oder manchmal ja auch gesagt habe, wenn wir hoch verloren haben oder dass es manchmal ein bisschen zu hoch war. Gegen Frankfurt dieses 3-0, da hat Hertha halt ein bisschen mitgespielt, ein bisschen mehr aufgemacht.
Heute war es vielleicht.
Jetzt wollte ich das auch mal sagen.
Ja.
Zweite Halbzeit.
Ja.
Fing richtig gut an. Gott, die haben richtig gut geackert.
Ja.
Da gab es ein paar Situationen mit Richter, wo der mir richtig gut gefallen hat. Leute ausgedribbelt, über die Außen gekommen. Ich meine, es ist oft so, dass bei Hertha nicht alle Flanken ankommen. Aber das gesamte Team hat echt richtig geackert. Und man hatte, das war das erste Mal, dass in dem Spiel wirklich mal ein Tor in der Luft lag. Und es fiel dann auch.
Ja, und es hätte nicht besser sein können. Also der berühmte Fußballgott hat wirklich dem lieben Martin David zu seinem Geburtstag. Und was für ein Hammer. Ein geiles Tor.
Ich will mich jetzt nicht allzu sehr selbst loben, aber es waren doch. Es waren doch oft immer die Bälle, die so in die zweite Reihe so zurückkamen, weil die dann die Gladbacher zurückgekämpft hatten. Und du hoffst ja immer, dass dann da irgendeiner steht und der schießt aufs Tor und trifft erstmal. Also nicht, dass es gleich ein Tor ist, aber dass er wenigstens aufs Tor macht. Wir hatten öfter so eine Situation, dass die abgezogen haben. Aber die Dinger kamen nie an, die kamen nicht mal aufs Tor. Wo ich dann noch sagte, naja, jetzt wäre es eigentlich schön, wenn da wirklich auch mal einer steht und der zielt wenigstens mal aufs Tor. Mhm. Dass natürlich dann so ein Traumtor von Dardai noch kommt, sehr geil. Also sehr schön. Spiel gedreht in dem Moment. Wann hatten wir das zum letzten Mal? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das ist schon
gefühlt also, zu lange her, ja.
Ich wüsste es jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mal, ich kann mich nicht erinnern. Oh Gott, gucke ich danach nochmal nach, ob wir das dieses Jahr überhaupt schon mal in der Form hatten. Chigazi, auch schön quer rübergepasst und Martin zieht einfach nur ab. Dann geht er an die Unterlatte. Hat er ja noch zu dir gesagt, ja, ein guter Torwart hält den. War natürlich ein Witz.
den hält
keiner. Ja, Papa Dardai, Mama Dardai im Stadion, die haben sie ein paar Mal eingeblendet, die werden sich gefreut haben. Naja, hat er sich, glaube ich, ich weiß nicht, was er hat.
Er hat auch nicht verletzt. Ja,
ich hoffe, nichts Schlimmes. Also er konnte ja noch halbwegs runtergehen, aber war echt eine Freude. Und jetzt können wir schon wieder zur Hertha DNA kommen. Na, wenn eine Hertha DNA hat, dann Martin Dardai.
Ja.
Wer war denn der eine neben Paul Dardai? Der hatte sich immer mit jemandem unterhalten, mit einem jungen Mann. Ich hatte noch überlegt, ob das, die haben ja noch einen dritten Bruder, den Benche, aber den erkenne ich noch nicht, da weiß ich nicht. Also Palko hätte ich jetzt erkannt, den Marton auch, aber den Benche, den kriege ich noch nicht hin.
Hm. Ich weiß es auch nicht.
Also. Denn der muss ja 15, 16 sein, der sah aber ein bisschen älter aus, vielleicht war es nicht.
Ja.
Also wer weiß, wer das war und so schreiben möchte, ich würde mich freuen, aber so wichtig ist es auch nicht. Es kam dann, also ich hatte den Eindruck, dass Hertha danach aber auch ein bisschen einen Gang zurückschaltete.
Ja, also waren auf jeden Fall, war deutlich sichtbar, sie sind nicht mehr so früh draufgegangen. Sie haben eigentlich an der Mittellinie erst gewartet auf Gladbach. Das hätte auch schief gehen können, muss man sagen, weil sowas lädt natürlich ein und die Gladbacher sind sehr schnell, das haben sie immer wieder gezeigt, dass sie auch wirklich durchkommen. Aber irgendwie, die haben heute einfach kein Mittel gefunden und die haben irgendwie auch nicht umschalten, was wir vorhin schon hatten. Die haben einfach weitergespielt. Die haben nicht umgeschaltet im Sinne von mal einen Gang zugelegt, sondern haben das Spiel irgendwie so runterverwaltet in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch ein Tor machen. Und das war heute gegen Hertha echt ein Fehler, so zu agieren, aus Gladbacher Sicht. Und es ist ja auch gut gegangen, insofern, da viele Chancen kamen ja trotzdem nicht zustande. Insofern alles richtig gemacht, jetzt aus Sicht des Trainers. Aber wir haben gezittert. Wir haben lange gezittert und ich war ziemlich eher in der negativen Erwartung, es ist härter, es ist die aktuelle Saison, das geht schon noch schief.
Also erstaunt war ich ein bisschen über die Auswechslung selbst. Luke Bakio und Boetius für Ngankam und Serdar. Bei Ngankam kann man ja noch vielleicht sagen, also ich weiß nicht, ob einer von den beiden verletzt war. Wir haben ja jetzt erst, wir haben nicht mal eine Stunde nach dem Spiel, wir haben es jetzt noch nicht groß aufbereitet oder noch durchgelesen, ob es da noch irgendwelche neue Meldungen gab. Ich hätte jetzt eigentlich zumindest bei Serdar, der, wie ich finde, auch ein ordentliches Spiel gemacht hat, keinen Grund gesehen, den rauszunehmen. Ich habe mich ein bisschen gewundert.
Er wirkte, also ich habe zwischendurch gesagt, der will heute echt was reißen, das hat man gemerkt, der Serdar. Ja. Der war sehr, sehr engagiert, hat auch viele gute Aktionen gemacht aus meiner Sicht. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber gut, der Trainer
gehörte gegen Frankfurt jetzt auch nicht zu den Schlechtesten, der Suat Serdar.
Nee.
Obwohl das natürlich insgesamt keine dolle Partie von Hertha war. Aber,
Der Serdar macht sich aus meiner Sicht gerade gut. Also der hat deutlich erkennbar, dass ihm das auch gut tut, dass es jetzt heute auch wirklich mit der Mannschaft insgesamt besser lief. Da kann er sich auch besser entfalten und er wirkt jetzt auch nicht müde. Aber Sandro Schwarz wird seine Gründe gehabt haben.
Ja.
Wobei ich manchmal, eins noch, Andreas, ich habe manchmal das Gefühl mit diesem Auswechseln, gerade weil die jetzt auch dieses Block-Auswechseln ja eingeführt haben, manchmal habe ich das Gefühl, die Trainer glauben, sie müssten das Wechselkontingent immer ausschöpfen und machen, können damit, und das ist Hertha in der Vergangenheit ja öfter passiert, so ein Spiel auch kaputt coachen. Ne? Und da hat man immer so ein bisschen Angst vor, wenn gute Leute runterkommen. Und das dachte ich in dem Moment bei Serdar so ein bisschen, warum tut er das jetzt, wenn er nicht irgendwas wäre, weil du kannst ja auch ein eingeschwungenes System damit instabil machen.
Mhm.
Ja? Aber gut, ist ja gut gegangen.
Du hast es ja schon erwähnt. Also es war jetzt nicht so, dass Gladbach danach wirklich drückend wurde, also zumindest nicht unmittelbar in der zweiten Halbzeit. Scherhand für Niederlechner noch, auch. Komm, ich sag, hat er DNA nochmal. Ja, das werde ich noch bereuen.
Ja.
Die Sportschau hatte mal geschrieben, dass in der 82. das Spiel plätschert vor sich hin. Die Borussia ist weiterhin zu harmlos und wird auch nach den offensiven Wechseln nicht gefährlicher. Hm. Bleibt es beim knappen 2:1 für Hertha. Es war spannend.
Ja.
Und es gab dann in der 87. eine ich liebe ja das Wort Glanzparade, obwohl das heute wahrscheinlich kein Mensch mehr sagt. Vielleicht wird es ein bisschen altmodisch. Von Christensen. Der hat ja noch irgendwie die Hand hochgekriegt.
Ja.
Den habe ich eigentlich schon drin gesehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir hier ein 4:1 erlebt hätten. Also zwangsläufig, auch, wir hätten auch kein 4:2 gesehen, glaube ich, wenn der noch drin gewesen wäre. Ja,
da war auch ein bisschen Glück. Der war jetzt auch also auf Mitte Tor. Trotzdem schwer zu halten, weil er halt aus kurzer Distanz raufgeballert
war.
Der Reflex war super. Wenn der ein bisschen links oder rechts gegangen wäre, wäre er drin gewesen. Ich glaube, das war irgendeiner von den Gladbachern hat das auch nach dem Spiel im Interview gesagt, da haben sie sich logischerweise geärgert, weil den hätte man auch noch anders schießen müssen. Andererseits war er auch, glaube ich, irgendwie eher aus dem Lauf sehr spontan geschossen von dem Gladbacher. Insofern, der hatte auch nicht viel Zeit zu überlegen. Haben wir Glück gehabt, muss man sagen. Können wir uns bei Christensen bedanken und ich möchte erwähnen, dass das eine Person, die hier in diesem Podcast heute anwesend ist, ja auch gesagt hat, Fußballglück muss man sich auch erspielen und verdienen. Und glaube, heute haben wir das gemacht.
Ich frage jetzt nicht, wer das war.
Bleiben nicht so viele übrig.
Ich leite mal über zur Nachspielzeit. 6 Minuten nochmal. Ich hatte dir noch beim Spiel gesagt, naja, war ja kaum was, da, wir werden eigentlich nicht lange nachspielen.
Ich habe mich gewundert.
Waren es dann wirklich so viel?
Ja, 6 Minuten? Mehrere Verletzungspausen, wo jeweils noch auch der Arzt kommen musste, also der Betreuer kommen musste. Allein bei Martin Dardai waren sie da mit Eis und allem Möglichen. Und zwischendurch war auch was. Also ich hatte die 6 Minuten eher erwartet, weil es war schon ein paar Unterbrechungen.
Denn ich dachte, ach du Scheiße, jetzt nochmal 6 Minuten, weil wir hatten schon oft ganz späte Gegentore und dann hängst du da nachher, hast ein Unentschieden und abgesehen davon, dass du sowieso schon noch enttäuscht bist, denkst du dann, na toll. Mhm. Und jetzt noch Podcast darüber, da habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr drauf jetzt.
Ja.
Aber es wurde richtig schön. Du hast ja selbst nach dem 3:1 noch Angst gehabt, dass noch irgendwas kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob das ernst gemeint war oder ob das
weil ich bin eh so ein skeptischer Mensch, ne, wenn sowas angeht. Und du hast es ja selber gerade gesagt, wir hatten das schon erlebt. 2 Tore sind schnell noch gefallen, so ein bisschen Auflösungserscheinung. Freust dich schon, dass du gewonnen hast.
2 Tore, ne? In der Nachspielzeit haben, glaube ich, auch wir noch nicht gehabt.
In der Nachspielzeit vielleicht nicht unbedingt mehr.
Kann mich an ein ganz, ganz, ganz böses 4-4 mal hier in Frankfurt am Main erinnern, wo wir schon mit Niemeyer, glaube ich, 4:2 geführt haben, 10 Minuten vor Schluss. Und dann haben die das 4-4 noch gemacht. Ja. Boah, das werde ich auch nicht vergessen, den Tag. Das war echt übel. Ja, harter DNA. 3:1 durch Scherhand. Und er hat es echt geil gemacht.
Ja.
Eigentlich.
Jetzt weiß ich auch, welches Tor es war.
Ja, das war das, was wirklich schwer war.
Das war wirklich schwer.
Denn er hatte, glaube ich, 2 Gegenspieler vor sich, hat versucht, so ein bisschen nach außen zu laufen. Und normalerweise gehst du noch weiter nach außen und versuchst, den wegzurennen. Und der zieht ab und trifft genau ins lange Eck. Irgendwie zwischen den Beinen von den Gegnern.
Ich wollte gerade sagen, standen 2 Abwehrspieler, hat zwischen den Beinen durchgeschossen. Mhm. Und vor allem hat er den Torwart auf dem falschen Fuß erwischt, weil der rechnete auch damit, dass er aus seiner Laufrichtung raus, er lief ja parallel zur Strafraumkante, dass er den Ball nach rechts außen spielt. Das hat man eigentlich fast gesehen. Und da war der Torwart schon hin unterwegs. Und dann zieht er ab und schießt. Hat sich ja fast einmal umgedreht noch beim Schuss. Also es war ein relativ spitzer Winkel aus seiner aus seiner Laufrichtung raus. Da hat keiner mit gerechnet.
Du hattest im Spiel gesagt, der hat gar nicht mit dem Schuss jetzt gerechnet. Der hat gar nicht erwartet, dass der überhaupt schießt. Weil eigentlich, der hat eigentlich aus einer Nicht-Situation, aus einer Nicht-Chance ein Tor gemacht.
Ja.
Toll, super. Freut mich. War sein erstes, glaube ich.
Ja, richtig geiles Ding. Ja.
Damit war es aber noch nicht zu Ende. Luke Bacchio hatte nachher noch tatsächlich ein richtiges Tor geschossen per Elfmeter. Der Kone hatte den Toussaint doch recht deutlich gefoult und so war es dann in der 7. Minute der Nachspielzeit. Also wir haben noch länger gespielt als die 6 Minuten, aber den Elfmeter, den nehme ich gerne mit. Das 4:1, herrlich, sehr schön.
Super, super gut. Also das war wirklich eine Erlösung dann auch und war ja auch entsprechend die Feier dann in der Kurve. Haben wir uns verdient, auch in der Höhe.
Wir hatten uns danach noch einen Pfeffi verdient, den haben wir uns noch. Ein ganz klein, das musste noch sein.
Ja, ich würde aber gerne meinen persönlichen Spieler des Spiels noch loben.
Jetzt bin ich, ich, Okay.
Meinen persönlichen Spieler des Spiels. Ich weiß, bei dir komme ich da immer nicht so richtig an. Ihr werdet bestimmt keine Freunde, aber der Lucas Toussaint hat heute wieder mal so viel gekämpft. Ja. Er hat echt super gut gespielt. Er hat ganz, ganz viel, auch wirklich wichtige Zweikämpfe gewonnen, gerade auch im Mittelfeld. Er war auch ein bisschen offensiver als manchmal eingestellt heute. Und ich glaube, der ist unendlich wertvoll für die Mannschaft. Manchmal
bin ich völlig Gefühl, einverstanden. Geht's ein bisschen
unter. Aha, okay.
Ich wusste, habe ich immer so schlecht erzählt.
Ja, irgendwie so heute beim Spiel, ich habe das ein paar Mal so angesprochen und ja, und dann warst du wieder bei anderen Spielern, du hast irgendwie meine Emotionen da nicht geteilt. Darum wollte ich das jetzt nochmal so sagen. Ja.
Wenn du aber bei Toussaint bist, dann finde ich, kann man zwei Spieler eigentlich nennen, die eine Eigenschaft hatten in dem Spiel, wie ich es bei Hertha lange nicht gesehen habe oder wo ich einfach nicht richtig hingeguckt habe und ich habe es nicht bemerkt. Sowohl Chigerci als auch Toussaint haben unheimlich viel dirigiert in der Mitte.
Ja.
Ich habe die nur am Reden und am Zeigen und am Machen. Das ist mir bei Tolga schon in dem Frankfurt-Spiel aufgefallen. Mhm. Und das ist mir heute besonders aufgefallen. Und ich bin eigentlich froh, dass ich das bei Hertha mal sehe.
Mhm.
Ich glaube, es hat immer so ein bisschen gefehlt, dass sich jemand genau so auch mal verhält und da mehr tut und mehr macht.
Das war übrigens in den letzten Jahren immer eine Standardkritik an Hertha, dass sie zu wenig reden und zu wenig brav, es gibt keine Leitwölfe und so diese ganze Geschichte. Und gerade Toussaint hat ja immer diesen Vorwurf bekommen, er wäre zwar ein wirklich guter Fußballer, was er ja auch ist, aber er wäre dann zu still, er würde nicht Führung übernehmen oder was auch immer. Und das hat er heute super gut gemacht und Tolga natürlich auch genauso. Es fällt tatsächlich auf. Das ist eigentlich die Boateng-Rolle. Dafür war er eigentlich nur noch da, aber ja. Ich glaube, er wird nicht mehr oft spielen. Gehe ich mal davon aus, in diesem Jahr und danach ist er eh vorbei. Er sollte ja auch diese Anweisung auf den Platz geben. Und das ist tatsächlich ein Unterschied zu den Spielen davor oder zu der ganzen Saison, dass genau das passiert, dass da wirklich geredet wird und dass da Leute auch einfach mal Verantwortung übernehmen.
Also ich war sehr angenehm überrascht von Chigerci. Wir hatten uns vorhin nochmal unterhalten, bis wann war der eigentlich bei Hertha, weil uns das beiden schon so Dekaden herkam. Ich hatte jetzt, ich glaube, damals im ersten Augenblick geglaubt oder überlegt, spielt der überhaupt noch? Weil mir das schon so lange herkam. Bis 2016, was hatte er? 39 Spiele hatte er in 3 Jahren bei Hertha und ein Tor. Und ich hatte ihn, also ich habe jetzt nicht extra nochmal nachgeguckt, wie sich das tatsächlich entwickelt hat, aber ich hatte ihn damals mehr so als Mitläufer bei Hertha in Erinnerung. Aber er ist gereift offensichtlich. Also zumindest nach den 1,5 Spielen, die er jetzt gemacht hat, scheint es ein guter Deal gewesen zu sein. Also ich bin wirklich positiv überrascht.
Ja. Also ich fand auch, er tut der Mannschaft gut.
Ja. Also ich überlege, ob ich nochmal harter DNA sage. Nein, das sage ich jetzt nicht. Jetzt wird strapaziert. Gute Spieler, schlechter Spieler. Ich würde ganz gerne den Kempf nochmal erwähnen. Bei dem ersten Gegentor war es ja eher der Serdar, der da nicht so gut aussah. Warte mal, ich gucke noch mal. Kempf war für mich auf jeden Fall besser als Uremovic. Der wackelt manchmal immer noch, aber im Team haben sie es dann ja ganz gut geschafft.
Ich war auch sauer auf Uremovic übrigens. Vielleicht noch ganz kurz die Szene, als er den Torwart praktisch anrempelt oder sich anrempeln lässt. Ist
über seine eigenen Beine gestolpert,
ja, oder? Ja, da wollte er was provozieren und im Gegenzug fehlte er aber hinten.
Wäre das Gegentor gewesen noch?
Wäre fast das Gegentor gewesen und das ist unprofessionell, muss man ganz klar sagen. Da glaube ich, das wird er sich vom Trainer und von seinen Mannschaftskollegen, glaube ich, auch anhören dürfen, dass es nicht in Ordnung war. Weil das ist einfach sinnlos gewesen in dem Moment und hat nur Gefahr gebracht. Und sowas genau macht Kempf halt nicht. Der spielt inzwischen so solide, dass es, ich habe ihn jetzt gar nicht in dem Sinne in dem Spiel groß wahrgenommen, aber er hat offensichtlich alles richtig gemacht. Und das ist ja auch das, was eigentlich für einen Abwehrspieler spricht.
Wir sind bei vielen Spielern, finde ich, voll des Lobes, auch zu Recht. Also Kempf, finde ich, hat da nachher wirklich echt viel weggekämpft und weggetreten und weggekickt und gemacht. Dardai hat, wie ich finde, sein Spiel damit auch mit dem Tor gekrönt. Richter auch wieder mit einem wirklich besseren Spiel. Zwischendurch hatte er auch mal so, ging, aber mir hat er gefallen heute.
Ja.
Toussaint und Chigerci haben wir schon angesprochen. Serdar hatten wir auch schon positiv erwähnt. Plattenhardt, solide.
Ja, war okay.
Mehr würde ich aber auch, darüber hinaus würde ich auch nicht gehen. Und was ich noch positiv fand, oder nicht selbstverständlich, aber das hatten wir eben ja auch schon mal angedeutet, dass durch die Auswechslung kein Riss kam.
Ja.
Wo wo man bei Hertha manchmal Angst haben musste.
Ja, es kam ja, wir haben ja beim Spiel kurz diskutiert, es kam ja sowohl Boetius rein, als auch der Djundjic. Du nennst ihn immer nur Ivan. da hatte ich echt ein bisschen Befürchtung, weil sowas kann so ein Spiel doch zum Kippen bringen. Und war in dem Fall aber definitiv nicht so. Und deswegen, das war gut.
Die Zeit ist gerannt, oder?
Echt, sind wir doch schon so weit wieder?
Ja, ja. Also,
unglaublich.
Ich meinte, ja komm, wir schaffen heute 45 Minuten. Ich meine, wir werden nicht so lange sein. Wir sind nicht bei einer Stunde 15 heute. Ja. Aber ich habe trotzdem noch ein paar Punkte. Die Schwäche bei Standards, die bleibt uns erhalten.
Ja.
Wie kann man gegenhalten, indem man mehr Tore schießt, als man durch so einen Dreck bekommt?
Und oder man lernt besser zu verteidigen, solche Standards. Oder man versucht auch, ich hatte mich über Dardai einmal geärgert, ganz am Anfang, kannst du vielleicht erinnern. Da hat er geklärt und ich sage, verdammt, eine Ecke, warum nicht Außenlinie, es ist nur ein Einwurf. Auch da muss man vielleicht ein bisschen gucken. Aber ich glaube, grundsätzlich müssen sie üben, Standards zu verteidigen. Weil ja. Du kannst nicht immer damit rechnen, dass du vorne 4 Tore machst.
Das nicht, aber du wirst kaum Spiele machen können, ohne dass du mal eine Ecke gegen dich kriegst oder mal einen Freistoß aus dem Halbfeld.
Ich glaube, man muss beides. Man muss das Tore schießen natürlich jetzt weiter kultivieren, aber ich glaube, ein bisschen üben am Abwehrverhalten müssen sie noch. Das ist zu einfach gegen uns.
Jetzt weiß ich nicht, wie die Verletzungssituation ist, aber um ehrlich zu sein, ich würde jetzt eigentlich mit der gleichen Startelf so auch das nächste Spiel machen.
Ja.
Ich wüsste jetzt nicht, würde nichts austauschen.
Nö. Also, Mannschaft war, wie gesagt, war dynamisch, sie waren echt giftig, sind jetzt grundsätzlich stabil gewesen. Das kann auch gegen Dortmund funktionieren. Also ein Unentschieden ist immer möglich. Wenn sie so spielen, ja.
Wie wichtig war denn das für Schwarz? Glaubst du, wenn wir verloren hätten, wäre er weg gewesen? Ist ein bisschen rate mal mit Rosenthal, ich weiß.
Ja, wir wissen es nicht, ne? Es ist eine Was-wäre-wenn-Frage. Es gab ja angeblich so Andeutungen bei diesem Mitgliederdialog. So von wegen von Zecke gab es wohl den Hinweis, Fußball wäre ein Ergebnissport. Es wurde dann verstanden als, er muss gewinnen. Ich glaube nicht, dass...
Kannst aber auch so, kannst ja auch sagen, auf Dauer. Also ich meine, irgendwann...
Irgendwann, ja.
Halt, also,
ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, momentan sind wir noch in einer Situation, dass entscheidend ist nicht nur das Ergebnis, sondern wie die Mannschaft spielt. Also solange man merkt, dass der Trainer die Mannschaft, wieder Phrasenschwein, erreicht, ist ja auch so ein geflügeltes Wort, aber es ist ja so, hätten sie vielleicht auch mit einer knappen Niederlage heute vom Platz gehen können und der wäre nicht geflogen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich habe eine schöne Notiz, schöne Frage, die übliche. Verdientes Ergebnis? Verdienter Sieg?
Ja, verdienter Sieg auf jeden Fall. Ich fand auch verdientes Ergebnis, weil, wie gesagt, Gladbach hat einfach viel zu wenig gemacht und müssen halt dann halt gegen sich auch gelten lassen, dass sie am Ende die Dinger noch kriegen.
Die hatten auch mal höhere Ziele. Also ich war enttäuscht. Also ich bin froh, dass ich enttäuscht bin von Gladbach.
Ja, die sind genauso schlecht aus der WM-Pause gekommen wie wir auch. Also nicht ganz so schlecht. Ein paar Punkte hatten sie, glaube ich, aber...
Ja gut, aber die hatten aber auch andere Saisonziele, oder?
Genau, gemessen an ihren Ansprüchen. Sie sind jetzt ein ganzes Stück weg von Platz 6, was ja, glaube ich, schon ihr Ziel war, international zu spielen im nächsten Jahr wieder. Und das sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Also sie laufen ja keine Gefahr, irgendwie unten reinzurutschen. Aber ich glaube, das nach oben orientieren ist erstmal vorbei. Was schade ist, ich habe ja nichts gegen Gladbach grundsätzlich. Ja, da kommt ja der Fußballromantiker immer durch. Aber so, muss ich ganz ehrlich sagen, wird das nichts werden. Ne?
Die Konkurrenz hatte für Hertha gespielt an dem Spieltag. Ja. Alle, die vor uns standen, haben verloren.
Ja.
Und ich fand schon, dass heute ein gewisser, nicht unerheblicher Druck war. Vor allem, wenn man mal guckt, wie jetzt die nächsten Spiele auch noch sind. Dieses Spiel zu gewinnen, weil sonst, ich hatte ja gesagt, ich glaube, diese Folge hätte heute wahrscheinlich sonst geheißen, Hertha verliert den Anschluss, weil das auch der Fall gewesen wäre. Wir haben vor dem Spieltag 5 Punkte Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz gehabt. Jetzt sind wir nach 20 Spieltagen so, ich habe es mir aufgeschrieben, mit 17 Punkten auf den 16. Platz. Das ist Relegationsplatz. Da kennen wir uns ja mit aus.
Super.
Ich brauch das
nicht nochmal. Nicht, nein.
Ich auch nicht. Noch 14 Spieltage haben wir, um das zu verhindern. Der Tag heute macht Mut. War auch verdammt nötig. Aber es fällt natürlich jetzt schwer. Du musst weiter punkten mit so einem Auftritt wie heute. Vielleicht auch mit einer gegnerischen Leistung wie heute. Kann man das machen? Ob das schon gegen Dortmund jetzt am Sonntag, dem 19. Februar gelingt, schwierig. Es geht dann zu Hause gegen Augsburg am 25. und am 5. März, also wir haben einige Sonntagsspiele, ne? Zweimal Sonntag und dann einmal Samstag in Leverkusen gegen Leverkusen. Mhm. Also vielleicht kann man ja mal in Leverkusen überraschen mit einer guten Abwehrleistung, auch trotz Standards.
Ja.
Aber um ehrlich zu sein, also wirklich wieder die Pflicht zum Siegen, die sehe ich halt gegen Augsburg. Und das muss auch realistisch sein. Ja. Mit einem Auftritt wie heute wäre es möglich.
Ja.
Trotz Rückschlag auch mal wieder zurückzukommen.
Ich denke also, schon, also wenn sie das jetzt irgendwann mal wirklich konservieren können, diese positive Stimmung aus dem Spiel wie heute, sollte Augsburg schlagbar sein. Ich glaube auch, dass aus den Spielen Dortmund und Leverkusen also mindestens ein Punkt kommt, also ein Unentschieden in einem von beiden Spielen schaffen wir. Das wären dann 4 weitere Punkte in den nächsten 3 Spielen. Mal vorausgesetzt, wir schaffen es tatsächlich gegen Augsburg dann zu gewinnen, dann sieht es schon, da stehen wir zwar immer noch unten drin, aber immerhin kommt dann vielleicht mal ein bisschen was in Gang, ja.
Trösten wir uns zu schnell mit so einem Sieg, obwohl ja eigentlich insgesamt die Saisonleistung doch ja, eher würdig eines Absteigers ist oftmals in vielen Spielen. Also jetzt vielleicht nicht am Anfang unter Schwarz, wo ja viele Spiele tatsächlich ordentlich verliefen, wo Hertha überzeugen konnte, wenn man mal von den Punkten und von den Endergebnissen absah. Aber jetzt gerade, was dieses Jahr war, war ja teilweise katastrophal. Also es wär halt doof, wenn das nur mal so ein einmaliger Punkt ist und dann verfällt man wieder in alte Muster, verschläft wieder die erste Halbzeit und lässt sich abschlachten.
Ja.
Also ich bin froh über den Sieg, aber wir können uns so viel aus, wir können nicht immer sagen, es sind noch so und so viele Spiele.
Ja.
Dann bist du irgendwann mal unten auf dem Abstiegsplatz und dann kommst du dann nicht mehr raus.
Also ich glaube, der Sieg kam zum wirklich richtigen Zeitpunkt, weil jetzt noch eine Niederlage, dann fängt man wirklich nachhaltig an zu zweifeln, ob das überhaupt noch Sinn hat. Und das ist tatsächlich jetzt zumindest erstmal gibt es ein positives Signal. Ich gebe dir recht, also man aus einem Spiel kannst du jetzt noch nicht sagen, jetzt ist die Saison gerettet. Weil du musst das jetzt wirklich, gerade in so einem Spiel wie gegen Augsburg, wo man jetzt natürlich sagt, ja, das ist, ja, also wenn wir Gladbach geschlagen haben, schlagen wir Augsburg auch. Das ist eine ganz gefährliche Nummer, weil dann gehst du vielleicht ein bisschen mit ein bisschen zu viel Schlendrian in so ein Spiel rein und dann verlierst du es plötzlich doch, ja, oder spielst du nur unentschieden. Also da muss man schon, glaube ich, wirklich aufpassen. Aber was mich heute überzeugt hat, zum einen, der Trainer hat ja was geändert. Er hat das Spielsystem geändert, er hat ganz bewusst bestimmte Spiele auch rausgelassen. Also hat Entscheidungen getroffen und die haben funktioniert. So, also Trainer, Mannschaft, das funktioniert noch. Und die Spieler haben einfach ihre Leistung heute abgerufen. Also fast keiner war wirklich groß überragend, das heißt, es war Weltklasse gespielt. Aber sie haben alle eigentlich gut gespielt. Es gab bis zu ein paar Kleinigkeiten, so mit Orimovic und so, aber gab es jetzt keine Ausreißer. Das heißt, man hat gesehen, da ist durchaus Qualität in dem Kader da. Ja? Und das war für mich das Signal heute, mit dem richtigen System und wenn die erstmal den Kopf wieder freikriegen, können die eine durchschnittliche Bundesliga-Leistung erstmal abliefern und das sollte theoretisch reichen, um nicht abzusteigen.
Also ich,
aber mit allen Unwägbarkeiten, ne? Das kann.
Ich hoffe, dass allein schon endlich mal ein Erfolgserlebnis gehabt zu haben, dass das vor allem etwas ist, wo man sagen kann, ja, das ist wichtig, das ist gut, das hilft uns. Einfach für den Kopf. Du kannst ja immer stark reden, wie du willst. Am sichersten wirst du mal einfach durch einen Sieg.
Ja.
Ganz einfach.
Ja.
Ich glaube, wir sind durch.
Da sind wir durch.
Gut. Sei denn, du hast noch was.
Nee, ich bin noch ganz, Stimme bricht.
Weißt du noch über heute? Die Exil-Hertaner-Problematik reden möchtest, über die Immobilität? Du kannst natürlich immer noch was nachschießen.
Nein, das hatten wir vorhin
aber,
schon.
ich glaube, das haben wir durch. Nee, super. Dann vielen Dank. Dann war es das heute schon.
Ich danke dir.
Hoffe, dass wir das dann doch nochmal mitnehmen. In die Saison, dieses Erfolgserlebnis und
ja doch,
hoffe,
ach,
also ich hoffe ja, um ehrlich zu sein, also wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir gerne 3 Punkte gegen Augsburg wünschen und einen Unentschieden in Leverkusen. Dortmund, weiß ich nicht, ob da was zu holen ist.
Ja.
Muss vielleicht auch nicht. Also ich glaube nicht, dass Hertha immer abgestiegen ist, weil sie in Dortmund nicht gewonnen haben, sondern weil sie gegen andere Teams, die eher auf gleicher Höhe nicht gewonnen haben. Das war meistens das Problem.
So diese Bochums und Augsburgs.
Ja, Bochum tut mir heute noch weh, muss ich ehrlich sagen. Das war eine Einstellungssache. Wenn man sich da so untergehen lässt, da hat Bochum so gespielt gegen uns, wie wir heute gegen Gladbach. Da hat nachher das Team gewonnen, was einfach mehr wollte. Phrase hin, Phrase her. Ja, ich
es
weiß,
war aber, nein, aber es war heute so.
Phrasenschwein heute. Ist voll, aber es so war es dann einfach.
Es war heute wirklich ein Sieg von der Mannschaft, die es einfach mehr wollte, muss man ganz klar sagen. Und das ist übrigens die Hertha-DNA.
Ja, und falls es zu kurz gekommen ist, ich habe mich sehr über das 4-1 gefreut.
Ja,
das danke, will ich doch nochmal festhalten. Ja, nee, dann war's das für heute. Nächste Folge in 2 Wochen. Ich danke dir. Komm gut an deinen Hang, an deinen Berg.
Genau.
Raus
aus dem Bodennebel.
Ja, vielleicht sollte man nochmal erwähnen, wir wohnen unweit voneinander. Du wohnst quasi an der Anhöhe und ich unten im Tal. Also du da oben, wo die Schönen und Reichen wohnen.
In der Belletage von Frankfurt.
Genau, und ich unten im Bodennebel, wie du das den Tag
genau, kurz vor Offenbach.
Ja, so schlimm ist es auch nicht. Okay, vielen Dank, alles Gute und hau hi.
Hau hi.